gehen wir einen Schritt weiter. Die gegenwärtige Wirklichkeit, verehrte Damen und Herren, wodurch ist sie im Hinblick auf die Gottesfrage gekennzeichnet? Darüber haben wir in den bisherigen Vorträgen vieles gehört. Darum möchte ich anknüpfen. Lassen Sie mich zwei wichtige Sachverhalte herausgreifen und kurz in Erinnerung rufen. Spätestens seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts können wir in Deutschland von einer massiven Umwälzung des gesellschaftlichen Lebens sprechen. Gewachsene Milieus lösen sich mehr und mehr auf, über Jahrhunderte hinweg geprägte Selbstverständlichkeiten verschwinden. Einen allgemein anerkannten Ersatz gibt es nicht. Eine wachsende Arbeitsteilung ist ebenso zu konstatieren wie eine Segmentierung der Lebensbereiche. Das hat zur Folge, dass der einzelne Mensch eine Fülle von Rollen zu übernehmen hat und ständig diese seine Rollen wechseln muss. Zudem ist die Gesellschaft in wachsendem Maß durch eine Pluralität der Werte bestimmt. Mit diesem Begriff wird der Zustand eines gesellschaftlichen Zusammenlebens beschrieben, in dem nicht alle Momente dieses Systems faktisch von einem einheitlichen Plan und von einem einzigen Punkt innerhalb des Systems gesteuert werden. Pluralismus entsteht im Fehlen einer letzten, allen übergeordneten und alles durchwalteten ideologischen und funktionalen Steuerung sämtlicher Vorgänge durch dieses System, die im System selbst ihren Platz hätten. Karl Rahner, den ich mit diesen Beschreibungen aufgegriffen habe und gerne noch einmal zu Wort kommen lasse, führte zu diesen Vorgängen als Zeitgenossen bereits in den 60er Jahren aus. Zu den für das Christentum am schwersten einzuordnenden Momenten an diesem Pluralismus, in dem wir leben und mit dem wir als Christen fertig zu haben werden, gehört auch der Pluralismus der Religionen. Und diese Anfechtung ist heute für den einzelnen Christen bedrohlicher als je zuvor. Denn früher war die andere Religion praktisch auch die Religion eines anderen Kulturkreises. Und was für andere Religionen gilt, gilt auch für andere Formen von Weltanschauungen. Keiner, so Karl Rahner, dürfe die heute gegebene Tatsache verschleiern, dass der einzelne Mensch in einem faktischen Pluralismus der Philosophien existieren muss, die unintegriert und doch durch ein geistiges Niemandsland getrennt nebeneinander existieren. In einem Pluralismus, der besteht und bestehen bleibt. Was Rahner vor Jahren konstatiert hat, wir spüren es überall, hat an Aktualität noch gewonnen. Sinnerfahrung, Sinnorientierung ist immer weniger möglich durch Zugehörigkeit. Gewiss, hier und da kann ich die Gemeinschaft erfahren. Da kann ich wohl und mich wohl und ganz zu Hause fühlen. Aber lassen Sie es mich festmachen am Beispiel des Betens. Mein Beten verändert sich, wenn in der Wohnung unter mir eine muslimische Familie wohnt, die regelmäßig und intensiv betet. Wenn ein guter Freund regelmäßig in einem buddhistischen Zentrum, in Freiburg etwa haben wir davon 4 gut besuchte, meditiert. Und wenn im Haus nebenan Beten keinerlei Rolle spielt. Peter Berger hat im Zusammenhang der Wahrnehmung dieser Phänomene den Begriff der Plausibilitätsstruktur eingeführt. Die Art und Weise, wie mir etwas affektiv und gefühlsmäßig einleuchtet, wie mir etwas gleichsam selbstverständlich gegeben ist, das hat sich massiv verändert. Plausibilität, gerade weltanschauliche, ergibt sich immer weniger durch eine intensive Erfahrung von Zugehörigkeit zu einer vorgegebenen Familie, einer gesellschaftlichen Gruppe, wenn der erlebte Pluralismus grundständig geworden ist. Von daher wird Religion mehr und mehr, wenn überhaupt, zu einem Phänomen der Wahl. Dazu noch einmal Peter Berger. Wie auf anderen Gebieten des menschlichen Lebens beobachten wir auch hier eine Wandlung von Religion als Schicksal zur Religion, als wahr. Wenn meine Mitmenschen nicht an derselben Weltanschauung festhalten und sie nicht bestätigen, dann brechen Selbstverständlichkeiten weg. Dann muss die eigene Überzeugung gewählt werden und es bedarf einer sie tragenden Begründung. Wir erfahren heute mehr denn je, dass Gott uns in Freiheit gesetzt hat und uns Entscheidungen abverlangt. Die zweite Perspektive, die ich anführen möchte, lässt sich vielleicht folgendermaßen am besten auf den Punkt bringen. Immer mehr Menschen erleben, vor allem medial vermittelt, immer mehr gescheite Menschen. Und alle diese gescheiten Menschen denken. Aber obwohl es gescheite Menschen sind, die denken, sind die Ergebnisse bezogen auf die Fundamente menschlicher Sinnorientierung höchst verschieden und sogar äußerst widersprüchlich. Die Folge? Das Vertrauen in eben dieses Denken als orientierende Kraft und damit in die es hervorbringende Klugheit schwindet. Dem Denken als Denken wird zunehmend mit Misstrauen begegnet. Denken mag pragmatisch sinnvolle Ergebnisse hervorbringen, in zunehmender anspruchsvoller Unterhaltung. Aber ob es existenziell nachvollziehbar Wahrheit zeitigt, ist mehr denn je fraglich. Die klassische postmoderne Konstellation. Und was hat das für Konsequenzen? Oder besser gefragt, was ergibt sich aus dem bisher Gesagten? Haben die gesellschaftlichen Milieus ihre Bindungskraft eingebüßt und misstraut man zunehmend dem Denken als Denken, dann kommt dem je persönlichen Erleben und Erfahren als Dimension der Vergewisserung eine ganz neue Bedeutung zu. Wie, werte Damen und Herren, reagieren Glaube, Theologie und Kirche auf diese Entwicklungen? Bereits vor 6 Jahrzehnten im Jahr 1948 verfasste Hans-Urs von Balthasar den vielbeachteten Aufsatz Theologie und Heiligkeit. Ausgangspunkt ist ihm die Beobachtung, dass es seit der Hochscholastik wenig heilige Theologen mehr gab. Hier ist offensichtlich etwas auseinandergebrochen. Menschen wie Irenaeus, Basilius und Augustinus waren, so Balthasar, totale Persönlichkeiten, was sie lehren, das leben sie in einer so direkten, um nicht zu sagen naiven Einheit, dass, und nun folgt der Begriff, der seither in unserer Sprache immer mehr heimisch wurde, dass der Dualismus der späteren Zeit zwischen Dogmatik und Spiritualität ihnen unbekannt war. Balthasar erläutert, es wäre nicht nur müßig, sondern dem innersten Lebensgesetz der Kirchenväter zuwiderlaufend, ihre Werke in solche aufzuteilen, die sich mit dem Dogma und solche, die sich mit dem christlichen Leben beschäftigen. So begann sich neben der Dogmatik eine neue Wissenschaft vom christlichen Leben aufzutun, herkommend von der mittelalterlichen Mystik und in der Devotio Moderna endgültig verselbstständigt. Auf diesem Seitenweg finden wir fortan die Heiligen. Wenn die hohe Theologie, die Dogmatik, in sich für die spirituelle Dimension wenig Raum lässt, sucht sich diese einen eigenen Ort. Und damit rückt mehr und mehr die subjektive Erfahrung in den Mittelpunkt. Das Problem, das sich dann in der Folge zeigt, fasst Hans-Urs von Balthasar prägnant so zusammen. Auf der Erfahrung liegt der Ton, nicht auf Gott. Denn über Gottes Wesen urteilt der dogmatische Fachmann. Und so kommt Balthasar zu der Folgerung, die Verarmung, die durch diese gegenseitige Entfremdung beider kirchlichen Welten für die lebendige Kraft der heutigen Kirche und die glaubwürdige Verkündigung sich ergab, dürfte doch merklich sein, diese seltsame Anatomie. Auf der einen Seite die Knochen ohne Fleisch, die überlieferte Dogmatik, auf der anderen Seite das Fleisch ohne Knochen. Jene fromme Literatur, die aus Spiritualität, Mystik und Rhetorik eine auf Dauer unverdauliche, weil substanzlose Kost vermittelt. So konstatiert Hansurs von Balthasar vor 60 Jahren. Balthasars frühe Beobachtungen geben einen entscheidenden Hinweis. Bei ihm wird deutlich, dass Spiritualität eine Dimension anzeigt, die mit einer anderen, in einer polar zu nennenden Spannung steht. Es ist das Bild jener seltsamen Anatomie, wo Knochen und Fleisch voneinander getrennt sind. Wir werden darauf hingewiesen, dass Fleisch und Knochen nur zusammen einen lebendigen Organismus bilden können. Diese Beobachtung kommt gerade heute, in der es kaum eine Analyse der kirchlichen Situation gibt, die ohne den Ruf nach mehr Spiritualität auskommt, ein durchaus kritisches Potenzial zu. Wer zu sehr auf der Erfahrung rekurriert, der kann die Frage nach der Wahrheit aus dem Blick verlieren. Und in der Tat, das ist eine Gefahr, eine sehr große sogar, und sie muss ins Wort gebracht werden. Hier gibt es durchaus eine Reihe von möglichen Ambivalenzen. Doch durch alle Jahrhunderte hindurch haben die großen Gestalten des Glaubens, wie auch die Schadergläubigen, bezeugt, dass es die Wirklichkeit Gottes gibt, dass wir Gott erfahren können. Ganze Biografien haben sich durch die Begegnung mit Gott geändert. Lebenswege wurden durchkreuzt, um so in der Nachfolge des Gekreuzigten und Auferstandenen zu gehen. Haben wir nicht gerade heute Sorge dafür zu tragen, dass wir dieses Erbe einbringen in den Dialog mit den Menschen der Gegenwart? Das freilich, ohne uns von der Wahrheitsfrage zu dispensieren. Im Übrigen ist dieser Ansatz auch aus der Perspektive der Theologie alles andere als neu. Ganz im Gegenteil. Lassen Sie mich ein klein wenig ausholen. Der heilige Bonaventura hat in seinem Sentenzenkommentar einen Gedankengang dargelegt, der uns recht nahe kommt. Sie erlauben, dass ich seinen Impuls nicht in medievistisch voll adäquater Form wiedergebe, sondern so, wie es unseren Gedankengang unmittelbar bereichern kann. Bonaventura fragt, was für eine Art von Wissenschaft ist die Theologie? Ist sie eine Scientia Speculativa, eine spekulative Wissenschaft? Funktioniert sie vielleicht so wie die Mathematik? Habe ich ein Axiom, etwa aus der Offenbarung? Von dort her kann ich alles ableiten und alles beweisen und wieder zurückführen? Bonaventuras Antwort, ja, aber nicht voll und ganz. Ist die Theologie eine Scientia Practica, eine praktische Wissenschaft? Funktioniert sie etwa wie eine Architektur? Wir haben wieder aus der Offenbarung einen Plan, den es umzusetzen gilt. Ja, aber nicht voll und ganz. Was bleibt dann? Im Kern ist die Theologie eine Scientia Affectiva, eine affektive Wissenschaft, nur eine Wahrheit, die in der Lage ist, einen Menschen zum Heil zu formen und damit seinen Charakter und Habitus mit ihm als erfahrungsoffen ist, nur einer solchen Wahrheit kommt letztlich voll und ganz die theologische Dignität zu. Wir spüren diese Herausforderung ganz deutlich im päpstlichen Rat zur Neuevangelisierung. Es reicht nicht, die Schönheit des Glaubens zu entfalten und den Katechismus als Wissen zu vermitteln. Wenn der Glaube nicht gleichzeitig gelebt und zur Erfahrung wird, ist unser Bemühen fruchtlos. Es geht um den existenziellen Mehrwert der Wahrheit gegenüber der bloßen Richtigkeit. Wahrheit gibt es nicht ohne Richtigkeit. Aber Wahrheit, eine Glaubenswahrheit zumal, erschöpft sich nicht darin, bloß in sich richtig zu sein.